Guten Morgen, meine Damen und Herren, zur heutigen Telefonkonferenz der Talangs heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Konferenz aufgezeichnet und diese Aufzeichnung im Anschluss auf der Talangs Website publiziert wird. Und nun übergebe ich das Wort an Herrn Kroster, Leiter Group Communications.
Vielen Dank, Frau Saffertal, und auch von meiner Seite hier einen wunderschönen guten Morgen aus Hannover. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Telefonkonferenz, in der wir Ihnen das Ergebnis der Talangs-Gruppe des ersten Quartals vorstellen werden. Die Präsentation erläutern werden der neue Vorstandsvorsitzende Talangs AG, Thorsten Leue. Er ist ja seit Dienstagnachmittag in der neuen Position, sowie unser Finanzvorstand Dr. Immo Querner. Beide stehen Ihnen natürlich im Anschluss auch für Fragen zur Verfügung. Die Unterlagen, Präsentation, Unternehmensmeldung, Quartalsmitteilung müssten Ihnen seit rund einer halben Stunde vorliegen. Wenn nicht, finden Sie sie auf unserer Website www.talangs.com. Ja, dann schlage ich vor zu Beginn. Herr Leue, bitteschön.
Ja, schönen guten Morgen und herzlichen Dank, dass Sie an diesem Brückentag so früh um 8 hier zuhören, an meinem zweiten Arbeitstag, in der neuen Funktion zumindest. Und freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen und Ihr Feedback. Ich würde mich einfach auf die wesentlichen Punkte konzentrieren, glaube ich, wenn es schon so früh ist hier und erklären, wenn Sie auf der Seite 2 sehen, dass das Quartalsergebnis so gelaufen ist, dass wir sagen können, es ist gut gelaufen. Und wir gehen davon aus, dass wir unseren Outlook, den wir gegeben haben, mit 850 Millionen ungefähr aufgrund des ersten Quartals auch gut erreichen können. Wenn Sie die Plus und Minus sehen, fangen wir einmal von oben an. Also das ausländische Retail-Geschäft lief sehr gut, genauso wie die Rückversicherung an in diesem Jahr, in dem ersten Quartal. Selbst in Deutschland, wenn wir dieses Kursprogramm, was wir häufig diskutiert haben in der Vergangenheit, liegen wir mit einer kombinierten Schadenkostenquote unter 100%. Und wenn Sie so diese Kurskosten sogar rausrechnen würden, wären wir sogar deutlich unter 100%, um die 97,4%. Insofern können wir sagen, dass von der Technik her es gut aussieht. Wir sind gut auf dem Weg, diesem Kursprogramm. Und zusätzlich kann man auch sagen, was ja in so einem Programm besonders wichtig ist, dass wir 6 Quartale hintereinander schon in Folge wachsen. Bei Industrie, da sehen Sie ein kleines Minus. Das sieht aber so deshalb oder kommt deshalb zustande, weil wir relativ volatile Abwicklungsergebnisse im ersten Quartal hatten. Immo Querner wird darauf noch näher eingehen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das passiert in diesem Geschäft, insbesondere wenn man viele Schäden im letzten Jahr hatte. Zusätzlich haben wir aber auch noch in Deutschland in dem Feuergeschäft, das wurde ja auch die letzten Wochen schon häufiger mal oder sogar Monate diskutiert. Wir reden hier von Balance Book. Da müssen wir sicherlich noch mal genauer hinschauen, das deutsche Feuergeschäft als ein fokussiertes Thema zu sehen. Die Solvenzquote liegt mit 206% deutlich über dem Vorjahr. Da hatten wir 186% gehabt, also 20 Prozentpunkte besser. Und das bedeutet letztendlich, dass wir deutlich über unser Range von 150 bis 200% schon liegen oder an der Upper End, wie es schön heißt. Ein weiteres und für mich wesentliches Thema in diesem Call ist ein strategisches Thema. Sie wissen, ich habe gesagt, ich werde im zweiten Halbjahr mit der Strategie beziehungsweise mit dem Review, was wir machen, zusammen im Vorstand auf Sie zukommen. Aber mit einem Thema konnten wir noch nicht warten, weil wir zum 1. Januar 2019 das an den Markt bringen wollen. Da brauchen wir eine Vorbereitungszeit für. Deshalb heute würde ich gerne auch zu dem Thema Ihnen was sagen. Das nennt sich HDI Global Specialty. Wir werden nämlich in einem Joint Venture zwischen der HDI Global und der Hannover Rück uns fokussieren auf das globale Specialty-Geschäft. Ich werde Näheres dazu sagen, weil das ein wirklich strategischer Move ist. Ich würde dann auf die Seite 4 kommen und über die Ergebnisse des Quartals, die wesentlichen Punkte reden. Und ich habe die einfach mal so eingekästelt, dass aus meiner Sicht die wesentlichen Zahlen wir kurz durchgehen können. Wir wachsen mit 8% sogar und dass diese Währungskurse haben uns deutlich den Wind ins Gesicht getrieben. Wir wachsen sogar währungskursneutral 14,1%. Insbesondere Lateinamerika sind die Währungen schwächer. Sie sehen bei den verdienten Nettobeiträgen, da sind es nur 4%, weil einfach viele Prämien noch nicht verdient ist. Wenn wir von den 4% ausgehen, als vernünftiges Wachstum für uns im ersten Quartal, sehen Sie, dass das EBIT mit 3% gewachsen ist. Im Prinzip ist das etwas drunter, unter der Topline-Growth-Wachstum. Schlichtweg deshalb, weil wir eben die Industrie ein dieses volatile Abwicklungsergebnis haben und dieses Feuer-Deutschland-Thema. Unter dem Strich kommen damit 218 Millionen und einen leichten Rückgang von minus 8% deshalb zustande, weil wir in Amerika eine US-Steuerreform hatten. Hier gab es einen Einmaldeffekt von 25 Millionen. Immo Querner wird hier auch näher zu eingehen. Dieser Einmaldeffekt würde, oder wenn wir den nicht gehabt hätten mit der US-Steuerreform, hätten wir deutlich über dem Vorjahr gewesen mit zwar über 3%. Insofern kann man sagen, wir sind gewachsen, sei es auf der Topline als auch auf der Bottomline in dem ersten Quartal. Auf der nächsten Seite sehen Sie, wer gewachsen ist. Das ist die Seite 5. Dort sind im Prinzip alle gewachsen, eben außer Industrie. Und das Thema hatte ich ja schon angesprochen. Und wir müssen, wie gesagt, sehen, dass Währungskurseffekte uns gegen uns gespielt haben im ersten Quartal. Ich komme dann auf dieses Seite 6. Das sind die Großschäden, die wir jedes Jahr betrachten. Wie Sie wissen, wir buchen ja immer nur die Erwartungswerte ein in die Quartale. Aber was tatsächlich passiert ist, sehen Sie hier rechts unten. 137,6 Millionen waren die Belastungen. Das heißt, es war zwar nicht schadenfrei, aber ein schadenarmes erstes Quartal. Letztes Jahr war mit 152,9 Millionen, lag deutlich drüber. Der wesentliche Schaden, den wir hatten, war im Prinzip die Friederike, die uns ereignet hat mit 58 oder knapp 60 Millionen. Wichtig letztendlich für die Ergebnisse, und das sehen Sie auf der nächsten Seite 7, ist halt, wenn Sie rechts diese Pie-Chart sehen bei der Talanx Group, sehen Sie im Prinzip, die 137,6 Millionen sind hier angefallen. Wir haben aber eingebucht, wie gesagt, weil wir die Erwartungswerte mal einbuchen, um während des Jahres nicht die großen Volatilitäten zu haben, haben wir 242 Millionen. Das heißt konkret, dass wir mehr oder weniger über 100 Millionen Puffer für die nächsten Quartale drin haben in der G&V. Und ausgedrückt, unten sehen Sie das dann, die 3,3%. Das ist, was tatsächlich angefallen ist als Großschäden, die wir buchen. Wir haben aber budgetiert und in der Ausweisung im Ergebnis 5,8% drin. Insofern, wenn Sie wollen, haben wir einen etwas größeren Puffer als im letzten Jahr im ersten Quartal bilden können, wegen dem schadenarmen ersten Quartal. Auf der Seite 8 sehen Sie das dann ausgedrückt anders in der Schadenkostenquoten. Sie sehen die Talanx-Gruppe etwas höher als im letzten Jahr. Alle Einheiten oder alle Segmente haben eine sehr, sehr vernünftige Entwicklung in der kombinierten Schadenkostenquote. Sie sehen bei Industrie mit 102,3 etwas höher als im letzten Jahr oder höher als im letzten Jahr. Wie gesagt, Immokörner wird da noch näher drauf eingehen. Dennoch ist das Industriesegment zuversichtlich, zum Jahresende auf 99% kombinierte Schadenkostenquote zu kommen. Sie sehen Deutschland eine hervorragende Entwicklung. Sie sehen mit 99% unter 100%, das heißt, versicherungstechnisch wird dort Geld verdient. Rechnen wir die Kurskosten raus, nochmal sind wir schon jetzt bei 97,4%. Retail International, da sehen Sie 94,9%. Ich denke, das ist eine sehr vernünftige Entwicklung in diesen auch auf jeden Fall immer noch kompetitiven Märkten. Dennoch eine schöne Entwicklung. Rückversicherung, alles im Prinzip auf Vorjahresniveau. Die Hauptmärkte im Ausland sind Polen und Brasilien. Das sind ja die Kernmärkte, die größten Märkte. Und da sehen Sie auch, kombinierte Schadenkostenquoten, die sinkend sind. Vielleicht besonders hervorzuheben ist hier Polen und Brasilien, die polenweit eben sehr groß ist und immer noch rückläufige Quoten hat. Und Sie sehen, dass wir, oder sehen, im Hintergrund steht dazu, dass wir diese Quoten erreicht haben mit hervorragendem Wachstum. Wir haben jetzt alleine 5,1 Millionen Fahrzeuge. Letztes Jahr waren es nur 4,3. Also es ist ein erhebliches Wachstum im Motorgeschäft und sehr profitabel. In Brasilien, da haben wir lange Zeit über 100%. Da waren auch die Zinsen relativ hoch, muss man immer dagegen stellen. Aber hier ist auch versicherungstechnisch das mit 98,1 positiv geworden. Komme ich zu dem strategischen Thema auf der nächsten Seite 9. Wir werden ab Januar eine Einheit haben im Konzern in Joint Venture. Das heißt HDI Global Specialty. Ein Joint Venture zwischen HDI Global und Hannover Rück. Was bezwecken wir damit? Also wir wollen erstmal die Bündelung der Kräfte, die wir haben, und unser Markt, das ist der sogenannte Specialty-Markt, der ist speziell wegen den Vertriebswegen und den Produkten, die man dort verkauft, ein Markt, der rund 115 Milliarden ist in Euro, in den wesentlichen Regionen dieser Welt und immer mit einer Combined Ratio, einer kombinierten Schadenkostenquote zwischen 90% und 95% läuft. Also ein sehr attraktives Marktsegment für uns. Und hier wollen wir unsere Kräfte einfach bündeln, weil wir im Konzern an verschiedenen Stellen das Geschäft machen, aber eben nicht fokussiert gebündelt. Das wird passieren. Es wird dieses Joint Venture geben, HDI Global Specialty. Wir werden hier schon am Anfang eine Prämie von gut einer Milliarde oder über einer Milliarde haben und werden uns dann auf diese speziellen Produkte, die Sie dort im dritten Bullet Point sehen, fokussieren. Dieses Joint Venture wird ab dem Start schon, man nennt das so schön, accretive, sprich wird eben für beide Seiten positiv schon sein, weil wir erhebliche Wachstumssynergien aufgrund dieser Fokussierung der Bündelung der Kräfte hier sehen werden. Der Start ist am 1. Januar 2019 Und wir gehen sehr zuversichtlich rein, dass wir bis dahin alles umsetzen. Auf Seite 10 sehen Sie die Idee, wie sie umgesetzt wird. Sie sehen in der Mitte, dass der Global Speciality, das ist der neue Name, es sieht im Wesentlichen so aus, dass die HDI Global kauft von der Hannover Rück die Inter Hannover, eine Tochtergesellschaft, eine 100-prozentige, die jetzt schon Geschäft schreibt von 900 Millionen in diesem Bereich. Dieses ist dann sozusagen Teil dieses Joint Ventures. Teil des Joint Ventures ist auch noch, dass die HDI Global ihr Speciality-Geschäft, was sie an verschiedenen Sparten, ich nenne das mal so arrondiert, den Kunden auch anbietet, aber nicht fokussiert, diese Erneuerungsrechte, dieses Geschäftes, rund 300 Millionen, gehen dann auch ab Januar 2019 in dieses Joint Venture nach und nach über, sodass das Joint Venture, wenn Sie wollen, 1,2 Milliarden Prämie schon von Anfang an dann hat. Und der Nukleus stellt eben auch von dem Know-how die Inter Hannover da mit den Mitarbeitern, die so rübergehen von der HDI Global in die Speciality-Einheit. Auf der nächsten Seite 11 sehen Sie im Prinzip die Gründe, warum wir das machen. Letztendlich die Hannover Rück, die ja natürlich sich auch als Strategie gesetzt hat, Werte schaffen durch Rückversicherung. Sie wollen somewhat different, sich mehr fokussieren, noch mehr auf die Rückversicherung und dieses Geschäft deshalb in dieses Joint Venture einbringen und nur als Rückversicherer zu partizipieren. Und können hinzu, mit diesem Joint Venture können wir jetzt zusätzlich die Ressourcen von beiden Seiten besser nutzen, sei es auf der einen Seite das Underwriting-Know-how der Hannover Rück oder auf der anderen Seite das HDI globalen Know-how im Schadenmanagement, aber eben auch das Netzwerk gemeinsam nutzen, was die HDI global weltweit aufgebaut hat. Das verschafft für die HDI, die das natürlich dann HDI global konsolidieren wird, mehr Diversifizierungseffekte. Und gleichzeitig glauben wir an erhebliche Wachstumssynergien aufgrund Bündelung dieser beiden Einheiten in eine Einheit. Insofern für uns ein strategischer Move in die richtige Richtung. Und wenn man sieht, wie die Teilnehmer bisher an dem Projekt gearbeitet haben, so ist ja sehr viel positive Energie intern zu verzeichnen. So, mit diesen Worten würde ich jetzt überleiten in die speziellen Themen an Immo.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen von meiner Seite. Ich flüge jetzt mal kurz durch die Niederungen des Zahlenwerks und wie üblich fange ich mit der Industrieversicherung an, deren Ergebnis im ersten Quartal ja etwas enttäuschend war. Allerdings muss man sagen, war nicht nur Schatten, sondern auch ein bisschen Licht dabei. Ich fange ein paar Sachen an. Also wir sind gewachsen, trotz der negativen Währungseinflüsse, die auch die Industrieversicherung betroffen hat. Das heißt, wir sind, das folgt ja aus logisch, im Ausland gewachsen, im Nicht-EU-Währungsraum, allerdings auch in Europa, insbesondere in den Niederlanden, sind wir recht gut gewachsen. Selbstbehalt ist gestiegen, das liegt an einer Vielzahl von Effekten, die hier ausgeführt sind. Jedenfalls ist das ja ganz auf der Linie dessen, was wir erreichen wollen. Die Combined Ratio ist enttäuschend im ersten Quartalverlauf. Das liegt nicht an der Kostenquote, die hat sich trotz der ganz erheblichen Projektanstrengungen sogar vorteilhaft entwickelt, sondern es liegt an der Schadenquote. Sie haben schon gehört, das hat zwei Effekte. Das Feuergeschäft hier im Inland war nach wie vor enttäuschend. Ich komme darauf gleich nochmal, gehe darauf kurz nochmal ein. Was die Abwicklungsergebnisse angeht, ist es so, dass traditionell das erste Quartal zwei unangenehme Eigenschaften hat. Die Abwicklungsgewinne sind im ersten Quartal typischerweise schlechter. Das liegt daran, dass das erste Quartal regelmäßig betroffen wird von mehr Nachmeldungen als andere Quartale. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass die Marktteilnehmer, seien es nun Makler, Versicherungsnehmer oder Mitversicherten, vielleicht auch ein kommerzielles Interesse haben, bestimmte Schadenmeldungen dann über das Jahresende hinauszuschleppen. Das kann sein. Und was die Volatilität angeht, leben wir in einer fast-close getriebenen Welt. Wir müssen jetzt schnell die Zahlen produzieren. Das führt zu Schätz- und sogenannten True-Up-Prozessen, die dann insbesondere im ersten Quartal in beide Richtungen immer ausschlagen können. Also das erste Quartal volatiler und typischerweise niedriger. Wenn man sich auf die Schadenseite geht, muss man sagen, ist das jetzt beunruhigend, würden wir sagen, nein, denn wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir im Gesamtjahr ein eher normales Abwicklungsergebnis sehen. Auf den Umstand, dass wir knapp 20 Millionen im Industrieversicherungssegment hier noch unterausgelastetes Großschadenbudget haben, sind wir auch schon eingegangen. Richtig ist aber, dass insbesondere die Sanierung des inländischen Feuergeschäftes Kraft und Geschwindigkeit zunehmen muss. Wir hatten ja schon im Jahresabschluss darüber berichtet, dass die Großschäden in der Karibik vielleicht ein paar Wochen zu spät gekommen sind, deswegen, weil die Erneuerungsrunden halt schon weitgehend durch waren. Das führt jetzt dazu, dass wir jetzt zum ersten Mal einen Test hatten, erst in den Erneuerungsrunden zum ersten Quartal. Das ist aber nur ein kleiner Bestand, denn typischerweise ist ja im Industrieversicherungsgeschäft das Jahr, die Jahresenderneuerung die bedeutendere. Na, jedenfalls bei den Erneuerungen, die wir jetzt im ersten Quartal haben durchführen können, konnten wir das Preis-zu-Kapazitätsverhältnis schon mal um 8% steigern. Das ist erfreulich, aber das ist natürlich nicht die ganze Miete. Sie wissen aus anderen Zusammenhang, dass das Feuerpreisniveau um ca. 15% steigen muss. Und das werden wir G&V-wirksam sicherlich erst im Jahre 2020 erreichen. Das heißt, mit der Erneuerung von 19 auf 20 wird dieses zumindest auf 2 Jahre angelegte Projekt dauern. Und wenn ich sage 15%, ist das Wichtige vielleicht nicht die 15, sondern das mindestens. Über Friederike haben wir schon alles erzählt. Ich komme auf Seite 14, wenn ich richtig blättere. Das ist das inländische Privatgeschäft. Das hat sich prämienmäßig leicht nach rückwärts entwickelt. Das ist der Saldo aus einer sehr erfreulichen Wachstumsentwicklung in Schadenunfall und einer strategiegerechten Rückzeichnung, wenn man so will, in Lebensversicherung. Was aber sehr schön ist, ist, dass mit der Zeitreihe Prämien etwas nach unten, EBIT 11% nach oben, Net Income 22% nach oben, ist das für ein erstes Quartal gar nicht so schlecht. Das könnte unseretwegen so weitergehen. Was die Schadenkostenquote angeht, haben Sie die Zahlen ja schon gehört, ohne Bereinigung von Kurs 97,4 und auch selbst unter der Kaufnahme der Kurskosten unter 199x%. Das erste Quartal ist vielleicht jetzt hier kein ganz guter Proxy für das Gesamtjahr. Woran liegt das? Wir haben zwar auf der einen Seite gelitten unter Friederike, das hat ja insbesondere im Schadenunfallversicherungsbereich hier im Privatkundengeschäft zugeschlagen. Da waren die Schäden sogar höher als das, was wir budgetär für das erste Quartal veranlagt haben. Und wenn das geschieht, dann buchen wir natürlich nicht den Expected Value, sondern das, was eingetreten ist, also das Konservative von beiden. Auf der anderen Seite hat das erste Quartal in der Schadenunfallversicherung profitiert davon, dass wir einen Haftpflichtschaden, der relativ umfangreich war, schließen konnten und damit Abwicklungsgewinne produziert wurden, die sogar atypisch hoch waren. Also Volatilität kann auch mal in die andere Richtung gehen, sodass man jetzt diesen Saldo-Effekt nicht einfach mal so aus Jahr hochrechnen kann. Dessen ungeachtet sind wir bei Kurs vor dem Plan, sogar vor dem Plan, aber das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen wollen, sondern im Gegenteil, wir wollen, wie sagt der Engländer, make hay when the sun shines, wir wollen möglichst schnell jetzt mit Kurs durch, sind dafür sogar bereit, noch stärker aufs Gaspedal zu drücken und den Restrukturierungsprozess zu beschleunigen und damit sogar eine vorzeitige Inkaufnahme weiterer Umbaukosten in Kauf zu nehmen, die sich dann in den nächsten Quartalen realisieren werden. Das bringt mich jetzt auch schon zur Seite 15. Ich habe ja über Schadenunfall schon einiges gesprochen. Die Tatsache, dass wir jetzt im sechsten Quartal hintereinander wachsen und wiederum mit 3%, ist ausgesprochen erfreulich und zeigt uns, dass nicht nur das ganze Thema Kosten und Schaden jetzt hier gut angenommen wurde, sondern dass wir auch die Prozessverbesserungen umgesetzt haben, die dazu ja die Voraussetzung dafür sind, dass wir vertrieblich erfolgreich sein können. Vielleicht noch ein Detail, die Verhärtung im Kraftfahrtmarkt, die hat sich weiter fortgesetzt. Wir konnten jetzt die durchschnittliche Prämie pro Vertrag in der Kraftfahrtversicherung nochmal um 3,5% im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern. Seite 16, kurzer Blick auf Leben. Auch hier sind die 5% Wachstums oder Prämienrückgang oder Negativwachstum ein Saldo aus ganz unterschiedlichen Entwicklungen, also besonders Biometriegeschäft zum Beispiel bei der HLV läuft weiterhin. Auf der anderen Seite sind wir sehr zurückhaltend bei nicht hinreichend Kapital leisten oder Kapitalrisiko leisten Versicherungspolicen im Anspargeschäft. Und das erklärt dann halt im Wesentlichen den Rückgang der Prämien. Das Investment Income hat nochmal zugelegt. Das liegt daran, dass wir uns vorbereiten, natürlich auf die ZZR-Belastung. Wir alle wissen, dass hinsichtlich der regulatorischen Regelungen jetzt einige Unsicherheiten bestehen, große Hoffnungen im Markt hinsichtlich einer Novelle, einer sachgerechten Novelle dieses Regimes. Um das vorwegzunehmen, wir haben uns darauf eingerichtet, mit beiden Szenarien gut leben zu können und haben jetzt im ersten Quartal erstmal ein Viertel der nach der alten Regelung erwarteten Realisierungsnotwendigkeit realisiert. Das erklärt dann auch die Steigerung des Investment-Incomes. Wir können aber genauso gut, haben uns genauso gut auf die andere Regelung vorbereitet können dann inzwischen sehr flexibel reagieren, was ein ausgesprochener Fortschritt ist. Das EBIT ist im Grunde genommen auf Vorjahresniveau. Diese 1 Million würde ich mal als White Noise betrachten. Außerordentliche Steuereffekte, die berechnungswert sind, lagen dieses Quartal nicht vor. So, Seite 17, Retail International. Ich kann Sie alle beruhigen. Diese 1% Prämiensteigerung sind nicht der Beginn eines Wachstumseinbruches, sondern sind im Wesentlichen dem Umstand geschuldet, dass der Euro stärker geworden ist, insbesondere gegenüber den starken Märkten in Lateinamerika. Und auch hier, wenn wir auf die erste Zeile mal schauen, 1% Prämienwachstum, EBIT 11% und Group Net Income 3%. Alle diese Effekte kann man unter einen Nenner nehmen, Bottomline höher als Topline, und alle diese Effekte leiden unter der Währungsentwicklung. Was besonders erfolgreich nach wie vor läuft, ist Polen Schadenunfall, die Combined Ratio, erst im Quartal ausgesprochen erfreulich mit 94,8%, ohne dass wir dort das letzte aus dem Rechnungswerk rausgequetscht haben. Im Gegenteil, wenn Sie die Vermutung haben, dass hier etwas in stille Reserven investiert wurde auf dem Redundanzniveau, würde ich dem nicht vehement widersprechen wollen. Genauso erfreulich die weiteren Fortschritte in Brasilien. Da hatten wir ja im letzten Jahr, ich muss sagen, im ersten Halbjahr des letzten Jahres noch einige Schwierigkeiten. Die sind dann in Q3 und ganz massiv in Q4 dann verbessert worden. Das läuft weiter. Und obwohl Sie an den Nachrichten ab und zu sehr, sehr volatile politische Nachrichten aus Brasilien hören, ist jetzt eigentlich das Geschäftsklima hält sich dort etwas auf und wir sind da jetzt gar nicht so unoptimistisch. Chile, um eine andere Zahl zu nennen, ist jetzt mit gut 90% Combined Ratio deutlich besser als im Vorjahr. Das liegt jetzt allerdings nicht an großen Heldentaten, über die wir da zu berichten haben, sondern daran, dass das Vorjahresvergleichsquartal von großen Bränden gekennzeichnet war. Trotzdem würde ich mal sagen, mit 90,5% Combined Ratio in einem doch relativ großen Markt, da ist noch keiner dran zugrunde gegangen. Insgesamt annualisierte Return on Equity erfreuliche 8,2%. Rückversicherung, kennen Sie die wesentlichen Eckdaten ja bereits aus der Kommunikation unserer Kollegen. Ein überraschend starkes Wachstum. Das liegt insbesondere daran, dass im strukturierten Schadenunfallversicherungsgeschäft, also mit einem begrenzten Risikotransfer, große Vertragsabschlüsse verarbeitet werden konnten. Wobei das währungsbereinigte Wachstum sogar noch höher ist. Das ist noch nicht alles in der verdienten Prämie angekommen, denn hat erst einen Teil verdient davon, von dem Wachstum, ist ja zeitlich abgegrenzt. Das EBIT ist auch erfreulich gewachsen, Bottomline auch, die annualisierte Return on Equity 13,5%, das ist sehr, sehr erfreulich. Und Herr Wallin und Herr Vogel hatten ja auch darüber berichtet, dass eine gewisse Beruhigung im nordamerikanischen Mortalitätsgeschäft eingetreten ist. Zumindest gegenüber den zuletzt von uns gemachten Erwartungen. Wenn ich jetzt kurz auf die Aktivseite gehe, Net Investment Income, Ordinary Income nur 2% Einbruch trotz Währung und Niedrigzins ist in unseren Augen ein ausgesprochen starkes Ergebnis, das noch stärker dadurch wird, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass wir im letzten Vergleichsquartal des Vorjahres einen Sondereffekt hatten, bei dem irrtümlicherweise etwas als ordentlich ausgewiesen worden, was eher unordentlich war, nicht war ein Abgangserfolg. Also insofern ist das wirklich sehr, sehr erfreulich. Die realisierten Gewinne sind vor allen Dingen getrieben durch die Realisierungsnotwendigkeit für die ZZR und ein paar überproportionale oder überdurchschnittliche Abgangsgewinne in der Rückversicherung. Wenn ich jetzt auf die Struktur unserer Assets schaue, ergibt sich ein vergleichsweise stabiles Bild, also 32% der Assets under Management auf der Seite 21 sind nach wie vor in Fremdwährung. Das, obwohl der Euro stärker geworden ist und da wir hier die Marktwerte ins Verhältnis setzen, ist klar, dass daraus eigentlich ein Druck auf die Fremdwährungsanteile ausgeht. Das heißt, dass wir nach wie vor, daran kann man das sehr, sehr schön im außereuropäischen Geschäft netto deutlich wachsen und das entspricht genau dem, was wir machen wollen. Seite 24 ist, glaube ich, jetzt die nächste, wenn ich jetzt alles richtig notiert habe. Solvenzzahlen 206%. Wie bitte?
21.
Ich habe tatsächlich eine Seite überblättert. Ich glaube, das beste Portfolio habe ich schon besprochen. 22, Entschuldigung. Richtige Seite, falsche Zahl. Ich hoffe, das passiert mir jetzt bei den Zahlen der Solvenzquoten nicht. Die sind nämlich wichtiger als die Seitenzahlen. Also, wir haben jetzt 206%. Das sind 20 Prozentpunkte mehr als letztes Jahr. Das ist sehr erfreulich. Woran liegt das? Das liegt an einem ganzen Bündel von Maßnahmen. Natürlich haben wir etwas profitiert von der Zins- und Spread-Entwicklung. Das liegt daran, dass wir ein Nachrangdarlehen sehr günstig im vierten Quartal haben emittieren können. Darüber haben wir berichtet. Es liegt vor allen Dingen aber auch daran, dass wir operative Fortschritte in den verschiedenen Geschäftsbereichen gemacht haben. Und wenn ich jetzt einen Bereich mal rausgreife, weil er besonders wichtig oder auch im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion steht, ist das unser Lebenserstversicherungsbereich. Im Schnitt der Lebenserstversicherungsträger hatten wir nunmehr eine Quote von 169% ohne Transitionals, also Übergangsmaßnahmen, die ja zeitlich befristet sind. Das ist sehr schön. Wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, waren knapp 115%, die wir im Schnitt der Erstversicherungsgesellschaften hatten. Jetzt wird die Frage, ich höre Sie schon, unausgesprochen, ja, HLV, das muss ja viel, ist ja bestimmt viel schlechter oder so. Ich kann Sie beruhigen oder enttäuschen, je nachdem, in welcher Grundhypothese Sie reingehen. Also auch die HLV liegt genau im Schnitt mit 169% und das ist eine besonders erfreuliche Entwicklung. Was ist noch über Solvency II zu sagen? Also ich könnte Sie jetzt stundenlang damit beglücken. Für uns ein ganz wichtiges Datum ist ja der Anteil der Kapitalmarktrisiken. Der ist wieder etwas gesunken, das ist erfreulich, 45%. Damit einhergeht auch eine weitere Verbesserung unserer Sensitivitäten gegenüber verschiedenen Störeinflüssen aus allen Himmelsrichtungen. Das ist auch sehr schön. Sie sehen das alles im SFCR dann. Und was vielleicht auch ganz interessant im Quervergleich ist, ist der hohe Anteil von Tier 1, der unser Eigenkapital ausmacht. Da haben wir eine ausgesprochen harte Kapitalstruktur. Das ist auch sehr schön. Also ich stehe natürlich für Fragen, das sollen Sie zwei gerne zur Verfügung und werde den zeitlichen Rahmen dann gerne sprengen. Ansonsten gebe ich jetzt erstmal wieder zurück zum Ausblick, der vielleicht ja noch wichtiger ist.
Ja, vielen Dank. Der Ausblick auf Seite 24. Im Prinzip, da das erste Quartal relativ gut angelaufen ist und trotz dieser 25 Millionen Steuer wir ein vernünftiges EBIT haben, uns wäre es ja deutlich gestiegen. Das als Einmalbelastung gehen wir im Outlook davon aus, dass wir jetzt nicht mit 2, sondern mit 5% wachsen werden. Also wir geben das an, die Wachstumsausblick für dieses Jahr. Sonst, wenn sie durchgehen, alle anderen Größenordnungen sind unverändert. Und hinzu kommt noch, dass wir zum jetzt letztlich im Lauf zu diesem Jahre noch halt dieses wunderschöne Thema Specialty vorbereiten werden. Den Rest der Strategie werden wir dann im zweiten Halbjahr des Reviews geben. Aber die Wachstumsinitiative, die wir jetzt hier mal starten mit dem Specialty, also wenn Sie wollen, der erste Punkt aus diesem Review heraus. Insofern erstmal vielen Dank bis hierhin und jetzt gebe ich meine Fragen und leite dann an Herrn Koster über.
Vielen Dank, Herr Leue, vielen Dank, Herr Dr. Querner. Frau Raffertal, dann können Sie bitte die Fragerunde eröffnen.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1, um jetzt eine Frage zu stellen. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine Frage. Noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1 auf Ihrem Telefon, um eine Frage zu stellen. Unsere erste Frage kommt von Steffen Bayer, DPA AFX.
Ja, guten Morgen. Ich habe jetzt nur eine Frage hier zum Sparprogramm und zwar, Sie sagten, Sie sind eigentlich schon vor der Zeit, sind weiter als im Plan. Die 240 Millionen waren es, glaube ich, die Sie da am Ende erreichen wollen. Wie weit sind Sie denn? Und wenn Sie jetzt von Einmalkosten sprechen, die für den Umbau jetzt anfallen und zwar ja dadurch auch früher als gedacht, weil Sie aufs Pedal treten, mit welcher Größenordnung können wir denn da rechnen in diesem Jahr?
Ja, ich fange mit der zweiten Frage an. Also wir rechnen, dass wir das Gaspedal nochmal zusätzlich gegenüber dem bereits geplanten um ca. 20 Millionen durchtreten. Also, das hat mit Beschleunigung zu tun, also dieses Kursprogramm, was übrigens kein Sparprogramm ist, sondern ein Performance-Steigerungsprogramm, das alle möglichen Dinge verbessern soll, also insbesondere auch die Kundenzufriedenheit, und das tut es, das möchte ich nur betonen, ist ja ein Mehrjahresprogramm, das hat den Vorteil, dass das von Realismus geprägt ist, den Nachteil, dass man ab und zu sich auf neue Realitäten einstellen muss. Das verbirgt sich dann auch hinter dieser Zahl. Ich glaube, wir haben von dem, was wir ursprünglich erreichen wollten, gemessen an dem, was Sie jetzt vielleicht als Sparprogramm erreichen wollen, ca. 60% erreicht. Ursprünglich wollten wir ja immer viel schneller, aber geplant war, dass das vielleicht eher im Bereich der 40% ist. Das ist also ganz erfreulich. Um jetzt die Erwartungen etwas realistisch zu setzen, wir haben ja damals dieses ganze Programm auch mit dem Sozialpartner verhandelt und Teil dieses Pakets war, dass ein großer Teil der Personalanpassungsnotwendigkeit, die damit verbunden ist, dann Ende 2019 eintreten wird. Wir haben zwischenzeitlich schon einiges gemacht über Turboprämien und alle möglichen anderen Maßnahmen und ganz natürliche Fluktuation, aber diskrete Effekt, wenn ich ihn mal bezeichnen darf, wird dann halt Ende des Jahres 2019 eintreten, sodass jetzt, was zumindest das Thema Personalkosten betrifft, das jetzt nicht in 2018 im ersten Halbjahr jetzt linear einfach weiter fallen wird. Gut, aber da die Zahlen halt besser sind, als wir dachten und die Welt sich schneller dreht als vielleicht gedacht, waren wir der Meinung, dass wir uns jetzt nicht auf irgendwelchen Heldentaten ausruhen sollten, sondern möglichst schnell all das umsetzen wollen, was technisch, also auch von der Verfügbarkeit von Humankapital her verfügbar ist, und deswegen die Beschleunigung.
Ja. Und die 20 Millionen sind jetzt die Kosten oder die Mehrersparnis in diesem Jahr?
Nein, das sind die Kosten. Okay, die Mehrkosten, die wir dieses Jahr ungefähr ins Auge fassen. Ob die 20 Millionen jetzt voll in die G&V durchfallen oder möglicherweise doch durch Leistungsverbesserungen dann aufgefangen werden, das ist damit noch nicht gesagt. Und Sie können sich ausrechnen, welches Ziel wir haben. Aber da sollten jetzt nicht die Erwartungen ins Unendliche schießen.
Okay, dann vielen Dank.
Noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1, um eine Frage zu stellen. Meine Damen und Herren, es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fragen.
Dann ist die Frage, Frau Saffertal, ob wir noch ein bisschen warten und den Kollegen die Gelegenheit geben, doch noch ihre Frage zu stellen. Ich hoffe, dass es keine technischen Probleme gibt, also dass die, wenn man die 1 drückt, dass das dann irgendwie bei uns nicht ankommt, weil doch einige Kollegen im Call sind. Vielleicht geben wir noch eine halbe Minute. Und wenn dann keine Frage ist, dann würde ich sagen, beenden wir den Call auch.
Gerne. Nochmal ein kurzer Hinweis, bitte drücken Sie Stern 1 und bitte stellen Sie sicher, dass Sie nicht stumm geschaltet sind. Dankeschön. Wir haben
Herr
jetzt
Tauber.
Eine von Herrn Dauber, Versicherungsmonitor. Bitte schön.
Herr Tauber. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich hatte tatsächlich ein technisches Problem. Meine Meldung kam nicht an, aber ich glaube, es war mein Fehler wegen Stromschaltung. Ja, ich wollte mal fragen, nochmal zu dem Joint Venture. Das wird ja jetzt mit 1,2 Milliarden Bruttobeiträgen starten. Wo soll es denn da hingehen? Was muss man sich da für eine Hausnummer vorstellen? Und vielleicht können Sie noch mal kurz was sagen zu dem Specialty-Geschäft, was das eigentlich auszeichnet und wieso das wichtig ist für Ihr Unternehmen.
Gut, vielen Dank für die Frage. Also die Geschäftsentwicklung, wir werden natürlich den Geschäftsplan jetzt noch detailliert festlegen und im zweiten Halbjahr dann auch mit was kommen. Aber Sie können generell davon ausgehen, dass das Geschäft ja, wenn Sie beobachten, wie die Märkte wachsen, sicherlich ein zweistelliges Wachstum hier realistisch ist, wenn man sieht, wie die Märkte sich entwickelt haben. Was ist das Specialty? Was sind diese Märkte? Das sind im Prinzip Märkte, die entweder aufgrund der Vertriebswege speziell sind. Das sind meistens solche ausgelagerte Autoritäten, sprich Agenturen, die relativ umfangreich sich spezialisiert haben auf bestimmte Produkte, die hier angeboten werden. Das sind Produkte, das ist so eine zweite Unterscheidungsform, also nicht der spezielle Vertriebsweg, sondern auch als welche Produkte angeboten werden, sei es diese D&O-Versicherung, sei es Tierversicherung, Offshore Energy. Es gibt am Ende immer nur die Überschrift relativ spezielle Risiken, die dann in den Topf geworfen werden. Da gibt es keine einheitliche Definition weltweit, aber zumindest eine klare Idee, dass Vertriebsweg oder Produkte, die nicht so Standardprodukte, ich sage es mal Commodity-Produkte sind, wie in der Feuerversicherung, eben etwas speziellere Natur haben. Das ist im Prinzip der Markt, der ist 115 Milliarden Euro, der ist damit viermal so klein, wenn Sie wollen, wie der Commodities-Markt, wenn Sie im Commercial Business, aber eben stark wachsend. Und aufgrund der speziellen Natur, weil Sie spezielles Underwriting-Know-how hier brauchen, ist er eben auch logischerweise dann etwas margenträchtiger, weil Sie eben auch ein bisschen spezieller arbeiten.
Okay,
danke. Frage damit beantwortet, Herr Tauber?
Ja, ist beantwortet. Ich würde gleich noch eine weitere Frage stellen, wenn ich darf, und zwar zum Feuergeschäft. Da hatte ich es jetzt so verstanden, dass bei Talangs man 50% oder 15 Prozentpunkte, ich habe jetzt 15% verstanden, mehr braucht bei den Preisen. Ist man hier besser als der Markt? Ist man hier schlechter als der Markt? Und was wird es denn bedeuten jetzt für das Geschäftsaufkommen, wenn man jetzt diese Preissteigerungen durchsetzt? Also da müssen Sie ja damit dann rechnen wahrscheinlich, dass Sie Bruttobeiträge verlieren, nehme ich mal an. Wo sind Sie da mit dem Geschäftsvolumen und wo werden Sie sein, wenn Sie diese Preiserhöhung durchgesetzt haben, vermutlich?
Also Herr Tauber, wo genau der Markt steht, kann ich Ihnen nicht sagen. Klar ist, dass unsere Kalküle zeigen, und wir haben da ganz verschiedene Ansätze, also aktuarisch und weniger sophistizierte Ansätze verfolgt, dass das Prämieniveau unseres Geschäftes hier um 15% mindestens steigen muss. Erstmal unabhängig davon, was unsere Wettbewerber, also wie die kalkulieren. Hinsichtlich der Abwägung von Volumen zu Profitabilität fällt mir nichts Besseres ein, als den vormaligen Vorstandsvorsitzenden der Hannover Rück zu zitieren: Volume is vanity, profit is sanity. Und das heißt, und ich glaube, Herr Dr. Hinz hat das an anderer Gelegenheit auch schon verdeutlicht, wenn denn halt die Konsequenz ein geringer werdendes Portfolio in dem inländischen Feuergeschäft sein mag, so sei es. Wachstumsmäßig wird das klar, wie das im Rechenwerk irgendwo seine Spuren hinterlassen, aber es gibt so viele Wachstumschancen außerhalb dieses Geschäftes. Eine hat Herr Leue eben dargestellt, das Specialty-Geschäft, das ja unter der Führung der HG-Industrie ist, entwickelt werden wird. Aber auch das konventionelle Industrieversicherungsgeschäft außerhalb von Feuer, außerhalb von Deutschland, bieten so erhebliche organische Wachstumsmöglichkeiten, dass es unsinnig wäre, aus reiner Topline-Fokussierung die notwendigen Anpassungen in der Profitabilität des Geschäftes irgendwie hinauszuzögern.
Vielleicht ergänzend noch zu sagen, die Industrie hat ja auch in der Vergangenheit bewiesen, dass sie hier nicht mit einer Rasenmähermethode umgeht, sondern dass sie hier auch sehr, ich sag mal, spezifisch auf die einzelnen Kunden da ihre Aktionen vornimmt. Letztendlich muss das Ergebnis, wie Dr. Kerner sagt, mit der durchschnittlichen Prämie insgesamt stimmen, aber wichtig ist bei solchen Aktionen, dass man konsequent, aber eben nicht mit einer Rasenmähermethode hier vorgeht, und das hat die Industrie in der Vergangenheit ja bewiesen, dass sie es kann.
Herr Tauber, Frage damit beantwortet?
Um wie viele Bruttobeiträge geht es denn jetzt hier bei der Thalanx beim Feuergeschäft?
Feuer macht ungefähr, also das erweiterte Feuer, circa ein Drittel, glaube ich, gesamt 1,4 Milliarden ungefähr aus. Ich kann Ihnen die Preisabsatzelastizität, nach der die Fragen jetzt wirklich nicht nennen, zumal ich nicht weiß, wie der Wettbewerb reagieren wird. Für uns ist klar, dass wir hier differenziert, also dort, wo wir mehr Prämie brauchen, mit einem Gesamteffekt von mindestens 15% voranschreiten müssen.
Mit einem überwiegenden Fokus auf das Deutschlandgeschäft, was ungefähr die Hälfte davon ist.
Okay. Dankeschön.
Wir kommen nun zu einer Frage von Steffen Weyer. Bitte schön.
Ja, noch eine Nachfrage. Und zwar auch hier zu dem neuen Joint Venture. Sie gehen ja dann wieder in die Luftfahrt. Erstversicherung quasi stärker rein. Das hatten Sie ja vor ein paar Jahren, zumindest die Airline-Versicherung, komplett gestrichen. Habe ich das richtig im Kopf und sehen Sie da jetzt bessere Chancen?
Wir haben es gestrichen, so meines Wissens, in der Erstversicherung, während in der Inter-Hannover wurde das Geschäft nie aufgegeben. Insofern haben wir das Underwriting-Know-how noch weiter drin, und was die Kollegen dann operativ umsetzen, hängt eben davon ab, was die Gewinnchancen in dem Segment sind.
Ja. Und was das Airlines-Geschäft oder was Airlines und Luftfahrt angeht, darf man nicht vergessen, dass das Airlines-Geschäft nur ein Teil des Luftfahrtgeschäftes ist. Mhm. Wir haben nach wie vor eine größere Einheit auch im Erstversicherungsbereich, gerade im Bereich der sogenannten General Aviation, sehr gut unterwegs ist, auch mit innovativen Produkten wie Drohnenversicherung. Das läuft dort auch, und zwar nicht nur was den Deckungsinhalt, sondern auch die Art und Weise des Vertriebes und die Verarbeitung angeht. Das heißt, hier zu mutmaßen, aus dem Stillstand wieder von 0 auf 100 in wenigen Sekunden, das geht fehl. Wo Sie aber recht haben ist, und das ist genau die Überlegung hinter diesem Joint Venture, dass beide Parteien, sei es in der Schadenbearbeitung wie auch im Underwriting, ihre spezifischen Fähigkeiten, Kenntnisse und Einzigartigkeiten einbringen, um in diesem sehr schnell wachsenden Segment von Speciality, dessen Teil ja wiederum nur ein das Luftfahrtgeschäft ist, das auch im Schnitt margenträchtig ist, das Beste so schnell wie möglich rauszuholen. Genau. Und insofern ist der Hinweis auf Luftfahrt ein besonders gelungenes Beispiel.
Im Prinzip sehen Sie das aber an Zahlen, wenn Sie auf den Märkten, dass wir speziell die sehen, gibt es Anbieter, die sehr fokussiert das global betreiben oder auch in der Nische. Wir wollen es eben sehr fokussiert, aber eben auch global betreiben und nicht nur so arrondiert mitmachen, wie es zurzeit eben passiert, wie es viele andere große Wettbewerber auch machen. Die machen das Geschäft, neben den anderen Geschäften eben auch. Wir wollen es eben fokussieren hier. Als Zahl ist es so, dass wir bei der HD Global in den Specialty Lines in dem Gesamtportfolio rund 10% Anteil Specialty haben. Marktteilnehmer, die es auch so by the way machen, haben 20% bis 30% hier Anteil im Portfolio. Da sehen Sie schon, dass wir, sage ich mal, hier erheblich Wachstumschancen auch schon sehen, weil wir selber noch nicht intensiv oder so intensiv wie der Wettbewerb es betrachtet haben. Und wenn wir jetzt noch fokussiert das machen, die Kräfte bündeln, glauben wir, sehen wir erhebliche Wachstumschancen hier für uns.
Okay, dann vielen Dank.
jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fragen.
Gut, dann gehe ich davon aus, dass keine Fragen mehr offen sind. Falls noch Fragen offen sind oder sich im Laufe des Tages noch Fragen ergeben, rufen Sie uns gerne an. Wir sind natürlich den ganzen Tag für Sie da. Ich danke Herrn Leue und Herrn Dr. Kleiner für Ihre Ausführungen und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen Tag und bis später. Tschüss.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.